ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Das Wort queer ist heute allgegenwärtig. Sei es als Eigen- oder Fremdbezeichnung. Auf der Straße und im Feuilleton. Als Modewort oder als Kampfbegriff. Dabei hat der Begriff, der ursprünglich so viel wie seltsam, eigenartig oder auch wunderlich bedeutet, einen bemerkenswerten Bedeutungswandel durchlaufen. Was einst als abwertende Bezeichnung für Homosexuelle galt, wurde insbesondere während der AIDS-Krise der 80er und 90er Jahre zur positiven Selbstbezeichnung. Heutzutage wird queer häufig in einem allgemeinen Sinn für alles verwendet, was von einer sexuellen oder geschlechtlichen Norm abweicht.
Dass queer in den vergangenen Jahren einen solchen Bedeutungszuwachs erfahren hat, hängt auch mit der theoretischen Ausarbeitung durch die sogenannte Queer-Theorie zusammen. Die Queer-Theorie geht davon aus, dass Sexualität und Geschlecht viel stärker sozial hergestellt sind als gemeinhin angenommen und will durch deren Dekonstruktion Raum für vielfältigere Lebensweisen und Identitäten schaffen. Ein Name steht dabei fast stellvertretend für die Queer-Theorie: Judith Butler.
Judith Butler betritt in den 90er Jahren als Shootingstar die philosophische Bühne. Ihr Buch »Das Unbehagen der Geschlechter« macht sie auf einen Schlag bekannt, bringt ihr aber von Beginn an auch erbitterte Feindschaft aus verschiedensten Lagern ein, auch aus Teilen des Feminismus. Denn Butler behauptet, entgegen der bis dahin weithin gültigen Auffassung, nicht nur die Konstruiertheit des sozialen Geschlechts, Englisch Gender, sondern die Konstruiertheit von Geschlecht überhaupt, also auch des biologischen, Englisch Sex.
Man kann also sagen, bei Butler wird alles zu Gender, da für sie jede Art von Geschlecht kulturell vermittelt ist. Kritikerinnen fürchten, dass damit auch das Subjekt des Feminismus, die Frauen, verloren geht. Denn wenn jede Art von Geschlecht konstruiert ist, für wen kämpft der Feminismus? Ein verwandter, uns heute sehr vertrauter Vorwurf lautet, dass die Geschlechtsidentität damit jeder objektiven Grundlage entbehre, ein Produkt persönlicher Vorlieben oder gar täglich wechselnder Launen werde. Wieder anderen gelten ihre Thesen, insbesondere die zur Biologie, als schlichtweg absurd. Nicht immer bleibt die Kritik sachlich. Bei einer Vortragsreise nach Brasilien wurde eine Puppe von Butler verbrannt. Am Flughafen wurde sie gar physisch attackiert. Doch während sie für die einen eine Reizfigur ist sie für andere eine Ikone, deren Theorien weit über das akademische Feld hinaus rezipiert werden. Das macht sie zu einer der einflussreichsten Intellektuellen der Gegenwart. Zeit, sich dieser streitbaren Denkerin zu widmen.
Judith Butler stammt aus Cleveland, Ohio, wo sie als Tochter einer Wirtschaftswissenschaftlerin ungarischer Herkunft und eines russischen Zahnarztes aufwuchs. Durch ihr jüdisches Elternhaus kam Butler erstmals über jüdisch-theologische Texte mit der Philosophie in Kontakt. Im Studium beschäftigte sie sich vorwiegend mit dem deutschen Idealismus, Marx, Heidegger und der kritischen Theorie. Unter anderem verbrachte sie dafür auch ein Jahr in Heidelberg. Ihre Doktorarbeit schrieb sie über Hegels Begriff der Begierde und dessen Rezeption in Frankreich. Nach dem Erscheinen von »Das Unbehagen der Geschlechter« 1990 waren auch »Körper von Gewicht« und »Hass spricht« sehr erfolgreiche Bücher. Heute lebt Butler, die sich seit 2019 selbst als nicht-binär verortet, mit der Politikwissenschaftlerin Wendy Brown in Kalifornien, wo beide an der UC Berkeley lehren.
Ein wichtiger Bezugspunkt von Butlers Denken ist der Poststrukturalismus, eine theoretische Strömung, welche die feste Verbindung von Wörtern und ihren Bedeutungen in Frage stellt und stattdessen die Bedingungen untersucht, unter denen Bedeutung produziert wird. Insbesondere Derridas Dekonstruktion und die Überlegungen Foucaults zum Subjekt, zu Macht und Sexualität sind zentral für das Unbehagen der Geschlechter.
Obwohl sie erst aus der Mitte des 20. Jahrhunderts stammt, ist die Einteilung in ein biologisches und ein soziales Geschlecht heutzutage ziemlich geläufig. Insbesondere im Englischen, wo die etwas weniger sperrigen Termini Sex und Gender dafür verwendet werden. Feministinnen benutzen den Begriff Gender, um Zuschreibungen bestimmter Eigenschaften als soziales Konstrukt zu entlarven. So ist es für eine Frau keineswegs natürlich, sich um den Haushalt zu kümmern, nur weil sie Kinder gebären kann. Eine Kritik also, dass die biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen kulturell aufgeladen wurden, um damit eine patriarchale Gesellschaftsordnung zu stützen. Die These von der sozialen Konstruiertheit von Geschlecht findet Ausdruck in dem Zitat von Simone de Beauvoir, wonach man nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht werde.
Butler radikalisiert de Beauvoirs These aber noch, indem sie die Kategorie Frau selbst in Frage stellt.
Es gibt so viel Differenz in diesem vermeintlich eindeutigen homogenen Begriff,
sagt Paula Villa-Braslavski, Soziologin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie forscht zu Geschlechterfragen und hat eine Einführung in das Werk von Judith Butler geschrieben.
Und das ist für jeden Begriff der Fall. Aber es gibt auch im Begriff der Frau, als ein Beispiel, so viel immanente, unhintergehbare, unvermeidbare sozusagen Differenz, die zum Beispiel als ethnische, Alter, Sexualität, Klasse, Region und so weiter Differenzen beschrieben werden können, dass das sozusagen beweist gewissermaßen, dass diese Universalsignifikant, die Frau, gar nicht so eindeutig sein kann, wie vielfach in feministischen Kontexten angenommen wird.
Judith Butler schreibt nicht nur aus der Erfahrung der AIDS-Krise, sondern auch aus der einer zersplitterten Frauenbewegung. Viele Milieus konnten sich nicht mit einem Feminismus identifizieren, der primär als Projekt weißer Frauen aus der Mittelschicht wahrgenommen wurde. Laut Butler lassen sich solche Konflikte nicht vermeiden, da der Begriff die Frauen eine zu diverse Gruppe von Menschen fasst. Nochmal Villa Braslavski.
Das Unbehagen der Geschlechter steigt ein mit den Konflikten, Diskussionen, Auseinandersetzungen, Kämpfen innerhalb des Feminismus, vor allem Ende der 1980er Jahre. Und dass es offensichtlich nicht funktioniert, eine feministische Perspektive zu entwickeln, die sagt, die Frau, die Frauen und alle sind mitgemeint. Sondern es gibt immense Konflikte, in echt, for real, empirisch, innerhalb feministischer Konstellationen um dieses Konzept, wer ist denn die Frau? Und das ist der Ausgangspunkt für ein Nachdenken darüber, ob diese Konflikte eher sozusagen lästige Nebenprodukte sind, die es eigentlich zu überwinden gilt, um gute Politik zu machen, oder ob nicht doch in dem Versuch, eine Universalkategorie zu nutzen, nicht immanent schon Probleme stecken, nämlich der Ausschließung, der Verunsichtbarung und eben der Prekarität solcher Konzepte.
Statt den Feminismus an der Frau festzumachen, fokussiert Butler auf die Konflikte, die je nach Region, Milieu, ethnischer Zugehörigkeit, Sexualität, Alter und so weiter stark variieren können. Das soll spontanere Bündnisse zwischen verschiedenen politischen Gruppen ermöglichen. Butler will den Feminismus durch ihre Kritik am Begriff Frau öffnen. Ganz darauf verzichten will sie deswegen nicht. Manche Feministinnen haben ihr allerdings vorgeworfen, dass ohne klar bestimmbares Wir Frauen feministische Politik verunmöglicht wird. Villa Braslavski widerspricht.
Wir können versuchen, strategisch bestimmte Begriffe zu verwenden, von denen wir gleichzeitig wissen, sie sind problematisch, sie tragen interne Differenzen. Und das geht. Das ist die bessere, die reflexivere und die empirisch nachhaltigere Alternative. Das ist überhaupt nicht das Ende des Politischen. Im Gegenteil.
Aber ist die Ablehnung der Kategorie Frau damit weniger eine Kritik an deren sachlicher Richtigkeit als vielmehr eine politische Forderung? Paula Villa-Braslavski ordnet ein.
Also auch Körper von Gewicht oder auch Hass spricht, was das Buch danach dann ist, nehmen immer so einen Anfang, wie gesagt, gehen immer aus von wirklich fast tagespolitischen Diskussionen um Zensur, Pornografie, Feminismus und so weiter und theoretisieren von dort aus und landen auch am Ende immer wieder bei diesen tagespolitischen Fragen. Aber ich würde sagen, dass die Theoretisierung nicht selber so politisch gedacht ist, sondern wirklich, ich glaube, sozialtheoretisch, philosophisch, wissenschaftlich, so ein Durchdenken bestimmter Strukturen und Fragen und Konzepte sind, die eben im Gesellschaftlichen, im Politischen eine wichtige Rolle spielen.
Vielmehr sei das Projekt von Das Unbehagen der Geschlechter ein ontologisches. Ontologie ist in der Philosophie die Lehre vom Sein. Sie fragt, was es überhaupt gibt. Nur materielle Gegenstände oder beispielsweise auch Zahlen? Was Dinge sind und warum sie so sind. Also nach den Gründen, warum wir sie so verstehen, wie wir es tun. Bezogen auf den Begriff der Frau ließe sich zum Beispiel festhalten, dass er zur menschlichen Spezies gehört, also nicht etwa auch für Tiere verwendet wird und damit bereits dezidiert der kulturellen Sphäre angehört. Darüber hinaus steht Frau in einem Verhältnis zu Mann. Die beiden Begriffe bilden ein binäres, also zweiteiliges Geschlechterschema der menschlichen Spezies.
Die Binarität der Geschlechter ist in den vergangenen Jahren kontrovers diskutiert worden. So gibt es in Deutschland seit 2018 ganz offiziell die Möglichkeit, sich einem dritten Geschlecht zuzuordnen. Butler kann als Wegbereiterin dieser Entwicklung gesehen werden, da sie die existierenden Kategorien in Frage stellt. In Das Unbehagen der Geschlechter unterzieht sie das Geschlechterverhältnis einer kritischen Analyse, indem sie sich mit verschiedenen Begriffen und TheoretikerInnen auseinandersetzt. So diskutiert sie mit Freud die Entstehung der Sexualität in der Kindheit, mit Claude Lévi-Strauss die patrilineare Ordnung der Familie, dass die Frauen als Eigentum der Männer zwischen männlich beherrschten Sippschaften wechseln und mit Lacan, Uitig und Irigaray die Beziehung des Begriffspaares Mann und Frau.
Und was ist mit der Biologie? Häufig wird Butler so rezipiert, als würde sie deren Wahrheitsanspruch in Frage stellen. In Das Unbehagen der Geschlechter wird dieses Thema allerdings nicht so prominent verhandelt, wie seine Präsenz in öffentlichen Debatten über Butlers Werk vermuten ließe. Butler diskutiert es nur, um zu argumentieren, dass die Sex-Gender-Unterscheidung, also die zwischen biologischem und sozialem Geschlecht, hinfällig ist, da auch das biologische Geschlecht immer schon eine kulturelle Interpretation ist. Damit will sie sagen, dass es sich auch bei Naturwissenschaften um vom Menschen gemachte Betrachtungsweisen der Welt handelt und sie nicht die Welt an sich repräsentieren.
Epistemologisch ist die Rede von Natur immer eine kulturelle, eine soziale Rede. Das kann ja gar nicht anders sein, weil es ist ja eine Rede.
Sagt Willa Braslavski. Die Natur, über die wir nachdenken, ist immer schon von kulturellen Vorstellungen durchdrungen, da wir uns dafür bei Begriffen bedienen, die gesellschaftlich ererbt sind. Die Natur vor der Kultur ist in diesem Bild nur ein Grenzbegriff, über den man ansonsten nichts sagen kann. Ähnlich Kants Ding an sich. Stärker als andere feministische Theoretikerinnen bezieht sich Butler auf sprachphilosophische Strömungen des 20. Jahrhunderts. Mit diesen argumentiert sie, dass Sprache nicht nur die Welt beschreibt, sondern unser Denken und unsere Wahrnehmung aktiv formt, indem wir in bestimmte Begriffssysteme sozialisiert werden, durch die wir uns die Welt verständlich machen. Bezogen auf die Geschlechter kann man beispielsweise sagen, dass wir sie nicht einfach in der Natur finden, sondern Individuen nach bestimmten körperlichen Merkmalen Kategorien zuordnen. Es sind Überbegriffe für Gruppen von Einzeldingen, wodurch es immer Kriterien geben muss, nach denen Dinge der Gruppe zugeordnet werden oder eben nicht. Das Paradebeispiel hierfür ist der Penis. Das symbolisch extrem aufgeladene Zeichen von Männlichkeit überhaupt.
Der Befund, dass Sprache unser Denken prägt, ist erst einmal wertfrei. Denn so sehr uns unsere Begriffe ein bestimmtes Denken überstülpen, ermöglichen sie es überhaupt erst, indem sie der Welt Ordnung geben und so zur Abstraktion befähigen. Denken ist Sprache. Zugleich ist Sprache aber immer auch ein Produkt bestimmter Machtverhältnisse. Und hier setzt Butlers Kritik an. Sie sieht im Geschlechterverhältnis ein Instrument zur Durchsetzung politischer Interessen, allen voran der Sicherung der Reproduktion in modernen Staaten. Die Frauen sollen genügend Kinder gebären, um Fortbestand oder Wachstum des Volkes zu sichern. Das Patriarchat ist für Butler kein ahistorisches Faktum, sondern äußerst wandelbar im Verlauf der Zeit. Dass Frauen zu Hause bleiben, um die Kinder großzuziehen, ist eine vergleichsweise junge Erscheinung, die sich ja vielerorts auch schon wieder abzuschwächen begonnen hat.
Die Zementierung des Geschlechterverhältnisses dient laut Butler, ebenso wie das Verbot von Homosexualität, einer gewissen Agenda, zu der schließlich auch Medizin und Biologie erheblich beigetragen haben. Die Biologie festigte die Binarität der Geschlechter durch die Entdeckung der Hormone und vor allem der Chromosomen. Die Medizin trug durch neue Operationsmethoden dazu bei, dass Abweichungen vom zweigeschlechtlichen Schema im Laufe des 20. Jahrhunderts unsichtbar gemacht wurden. Denn nicht alle Menschen lassen sich eindeutig einem Geschlecht zuordnen. Das kann sowohl auf Ebene der primären Geschlechtsmerkmale als auch auf chromosomaler Ebene der Fall sein. Hier ist Butler anschlussfähig an Diskurse in Biologie und Wissenschaftstheorie. Die Uneindeutigkeit auf anatomischer Ebene ist aber nicht Butlers entscheidender Punkt, sagt Willa Braslavski.
Ich weiß nicht, ob Intersexualität irgendwas Eigentlicheres hat als alle Variationen und Formen von Geschlechtlichkeit. Ob da was Eigentlicheres ist als in Form von Drag und Travestie, was ja am Ende des Unbehagen der Geschlechter auftaucht. Also was gilt als eigentlich? Das ist ja eine der Fragen, die Butler ja so kritisch durcharbeitet.
Drag und Travestie sind die oftmals satirisch übersteigerten Darstellungen von Rollenklischees, die aber gerade dadurch gebrochen werden, dass sie von jemandem des sichtbar anderen Geschlechts dargeboten werden. So ist eine Drag Queen ein Mann, der sich als Frau inszeniert. Mit Butler lässt sich zum Beispiel fragen, warum ausgerechnet die Chromosomen ausschlaggebend für die Geschlechtszugehörigkeit sein sollen. Historisch betrachtet sind diese ja ebenfalls ein relativ spätes Produkt wissenschaftlicher Theoriebildung, nämlich aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert.
Wir sind also wieder bei ontologischen Fragen angelangt. Wer bestimmt, was eine Frau ausmacht? Für Butler ist Geschlecht deutlich mehr als eine biologische Bestimmung. Es ist notwendigerweise immer eine kulturelle Kategorie, weswegen die biologische Bestimmung auch keinen Eigentlichkeitsanspruch erheben könne. Butler versteht Geschlecht als performativ. Wir stellen es durch ständige Wiederholung her. Das gilt sowohl für öffentliche Diskurse wie den, ob Geschlecht nun primär biologisch ist oder doch etwas anderes, als auch individuell. Wir lernen uns als Mädchen oder als Jungen zu verhalten, zu kleiden und auch zu fühlen. Dass dies allerdings auch anders sein kann, dass Menschen sich tatsächlich nicht ihrem biologischen Geschlecht zugehörig fühlen können, ist wohl eines der stärksten Argumente für Butlers These, dass Geschlecht für uns Menschen mehr ist als eine bloß biologische Kategorie. Wobei laut Willa Braslavski hier auch eine der problematischen Verkürzungen zu finden ist.
Für mich als Soziologin und für das Gros des Feldes der Gender Studies ist das eine sehr befremdliche Reduktion von Gender auf Identität. Und das hat, glaube ich, auch durch die starke Wirkung von Butler zu Missverständnissen und Reduktionismen, zu wirklich problematischen Engführungen von Geschlecht auf Identität geführt. Das fällt uns allen auf die Füße im Moment.
Tatsächlich ist Gender als soziales Geschlecht sehr viel mehr als die persönliche Identität. Die Diskurse, welche uns formen, sind schon lange wirksam, bevor wir uns selbst als männlich oder weiblich zu identifizieren lernen. Als was wir uns fühlen, ist also sekundär gegenüber dem, als was wir identifiziert werden. Begonnen mit der Bestimmung des Geschlechts vor oder bei der Geburt. Zu glauben, mit der persönlich empfundenen Geschlechtsidentität hätte man etwas in der Hand, das einem wahren Geschlecht entspricht, ist nicht kompatibel mit Butler. Für sie gibt es keinen Kern, nichts hinter dem diskursiv erschaffenen Geschlecht. Was nicht bedeutet, dass dieses frei schwebend oder nach Belieben wählbar wäre. Unser Geschlecht wird uns in den Körper eingeschrieben. Butler greift auf ein drastisches Bild aus Kafkas Erzählung In der Strafkolonie zurück, wo den Verurteilten die Texte der Gesetze ins Fleisch eingeritzt werden, die sie angeblich übertreten haben.
Im queeren Aktivismus ist es hingegen schon lange gang und gäbe, das eigene Geschlecht selbst zu bestimmen und darüber zu verfügen, mit welchem Namen und welchen Pronomen man angesprochen werden möchte. Die Engführung von Gender und Identität sei zwar nicht kompatibel mit Butler, ist für Willa Braslavsky aber legitimer Teil von progressiver Politik.
Das gehört zu sozialen Bewegungen, zu politischen Bewegungen immer dazu, dass Menschen sich sozusagen zeigen, dass Menschen etwas leben, etwas verkörpern und der Gesellschaft sozusagen zeigen, was die Gesellschaft für krank, für abwegig, für spinnert, für exotisch, für unmöglich hält. Und im Erfolgsfall wird das normaler.
An diesem Punkt befinden wir uns momentan als Gesellschaft. Manche akzeptieren die Deutungshoheit von Individuen über ihr eigenes Geschlecht. Andere sehen darin eine Form von überbordendem Individualismus. Denn auch wenn Butler betont, dass die Kriterien für eine gelingende Darstellung von Geschlecht nicht einfach beliebig sind, bedient man damit entweder Stereotype von Weiblichkeit oder Männlichkeit, da sie ansonsten nicht als weiblich oder männlich erkennbar sind. Oder man ist eben auf die Aussage von Individuen angewiesen, welches Gender sie eigentlich verkörpern. Spätestens dann, wenn sich die Stereotypen-Rollenbilder durch das Spiel damit abzuschwächen begonnen haben.
Manche schlagen daher eine deflationäre Strategie vor, also Rückbau von Rollenbildern statt Spiel damit. Wobei sich hier die Frage stellt, ob Geschlecht nicht ein zu wichtiges Identitätsmerkmal ist, um darauf zu verzichten. Andere, auch innerhalb des Feminismus, halten daher das biologische Geschlecht hoch, da es trotz Abweichungen ein sehr valides Klassifikationsschema bietet. Dabei wird unter anderem auch ins Feld geführt, dass Butlers Wissenschaftskritik viel zu dünn ist, um irgendetwas Maßgebliches am biologischen Geschlecht auszusetzen. Dass Wissenschaft auch vom Menschen gemacht und damit ein kulturelles Produkt ist, sagt per se noch nichts über den Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen. Zumindest ist das die Ansicht der Mehrzahl der Forschenden in diesem Zweig der Wissenschaftstheorie.
Die Kritik an der Naturwissenschaft ist also voreilig. Dennoch können wir die Dinge auch anders sehen als in den Kategorien der Naturwissenschaft und tun dies in anderen Bereichen auch ganz selbstverständlich. Niemand käme auf die Idee, den Inhalt eines Gesprächs in physikalischen Formeln wiederzugeben oder eine Aubergine in einen Beeren-Smoothie zu mixen, nur weil es botanisch gesehen korrekt wäre. Insofern hat Butler recht, uns darauf aufmerksam zu machen, dass auch unsere Sicht auf Geschlecht nicht zwangsläufig ist. Was wir mit dieser Erkenntnis anfangen, ist eine andere Frage. Das Unbehagen, das Butler konstatiert, ist jedenfalls real. Anders ließe sich die Heftigkeit, mit der die Debatte geführt wird, schwerlich erklären.
Peter Striegel ging mit Judith Butler dem Unbehagen der Geschlechter auf den Grund. Beiträge rund um Sexualität und Partnerschaft gibt's in unserem Psychologie-Podcast Wie wir ticken, der jede Woche ein neues Thema aus der Psychologie bietet. Den Link gibt's in den Shownotes. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Wenn du zu den nachdenklichen Menschen gehörst, die sich gerne intensiv mit einem Thema beschäftigen, dann empfehlen wir WDR5, das philosophische Radio. Wöchentlich spricht Jürgen Wiebeke mit einer Philosophin oder einem Philosophen über ein interessantes Thema wie Freiheit, Verletzlichkeit, Frieden oder KI und Kunst. Aktuell zum Beispiel über moralische Pflicht. Jeden Montag gibt es eine neue Folge von dem Philosophie-Podcast in ARD Sounds. Den Link gibt's in den Shownotes.